So, und auf geht's zur nächsten Session hier mit dem Bibelcoach. Lies deine Bibel. Darum geht's. Wenn ich diese Folgen hier so aufgezeichnet habe, muss ich die ja auch überarbeiten und höre mir die natürlich auch an und stelle fest, dass ich selber auch noch ganz viel lernen muss. Da verhaspelt man sich, da bringt man einen Gedanke nicht richtig rüber, da ist man viel zu schnell, da ist man zu langsam, da sagt man einen falschen Namen oder sagt eine falsche Bibelstelle und kann das dann irgendwie nicht mehr so richtig reparieren danach. Aber egal, denn das ist auch ein Tipp, lies einfach weiter. Ja, es gibt immer wieder jemanden, der noch mehr weiß und noch besser das erklären kann vielleicht. Und da bin ich auch ganz am Anfang. Aber liest du deine Bibel? Darum geht es in diesem Podcast. Ich möchte dich motivieren, deine Bibel zu lesen, aufzuschlagen, selber zu lesen. Egal, hier jetzt im Mose oder in den Psalmen oder in den Evangelien, in den Briefen, egal. Schlag dir es auf. Bleib dran. Lass dich nicht rausbringen. Such selber. Flieh nicht zu schnell zu irgendwelchen Auslegungen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich dir vielleicht geben kann als der Bibelcoach. Und ich bin ja selber Teilnehmer in Coachings. Jeden Sonntag höre ich Predigten an. Ich höre mir unterwegs Predigten an. Ich möchte davon lernen. Ich brauche selber Leute, die mir das beibringen, die mich inspirieren, die mich weiterbringen. Das Wichtigste aber ist, dass wir selber lesen und nicht zu schnell auf Andachtsbücher oder Auslegungen aufspringen. Sagen, ah ja, okay, der Text sagt mir nichts, also gucken wir doch mal, was denn XY dazu zu sagen hat. So wollen wir es nicht machen, sondern wir wollen uns, ich sag mal so, wir wollen uns das Recht, eine Auslegung zu lesen, erstmal verdienen. Warum? Weil wir dann unsere eigenen Gedanken haben. Und das geht. Damit werden wir uns im nächsten Podcast wahrscheinlich mal ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen, warum man die Bibel denn eigentlich lesen sollte. Heute lesen wir weiter im Kapitel 37 und wir sind fast am Ende und waren da jetzt ganz schön lang drin. Beim Kapitel 38 werden wir nicht so lange brauchen, da werden wir ein bisschen schneller durchgehen, denn wir haben ja noch einiges vor uns. Aber da am Anfang ist so viel wichtige Information drin. Und wir schauen einfach, wo wir stecken bleiben und wo wir hängen bleiben. Ich hoffe, du bist irgendwo hängen geblieben. Ich hoffe, du hast was gefunden. Du hast irgendwo recherchiert. Vielleicht hast du mit dieser App gearbeitet. Vielleicht hast du mit einer Konkordanz gearbeitet. Das ist also ein Buch, mit dem man schauen kann, welches Wort denn wo nochmal vorkommt, wo man welche Worte auch wieder findet. Vielleicht mit einer anderen Auslegung. Vielleicht warst du da auch schon mal unterwegs und hast gesagt, okay, ich möchte mir jetzt die nächsten Verse mal hier anschauen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wichtig, dass du es vorher gelesen hast. Mach dir deine eigenen Gedanken, lies deine Bibel. Und das wollen wir tun, ab Vers 29, 1. Mose 37, ab Vers 29. Ich lese, wie immer, aus meiner Elberfelder Übersetzung. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er und sagte, der Leibrock meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Naja, was können wir jetzt hier lesen? Wir können einmal lesen, das hatten wir das letzte Mal schon, dass die Brüder ja plötzlich da so Glück hatten, vielleicht so als Zusammenfassung vom letzten Mal. Sie wollten ihn verkaufen und zufällig in dem Augenblick, wo sie ihn verkaufen wollen, kommt eine Karawane vorbei. Das ist vielleicht auch was wir für unser eigenes Leben lernen können, dass günstige Umstände kein Hinweis auf Gottes Wille sind. Wie oft habe ich das schon gehört? Naja, man unterhält sich mit Freunden oder Bekannten oder irgendjemand sagt, naja, das war einfach eine tolle Möglichkeit, ich musste das unbedingt kaufen oder ich habe den und oder diejenige getroffen und es war völlig klar, das hat sich so toll geführt. Gott führt und Gott hat auch einen Auftrag mit uns und Gott möchte uns auch etwas zeigen. Aber nur weil etwas funktioniert und weil etwas zusammenkommt, heißt das nicht, dass es Gottes Wille ist. Müssen wir ganz arg aufpassen, wird ganz oft verwechselt. Manchmal ist vielleicht sogar der Widerstand oder die Niederlage der Weg Gottes. Also einfach nur, weil wir feststellen, ja, war ja völlig klar, hat sich ja so entwickelt und Gott hätte es ja auch verhindern können, so läuft es nicht. Da schiebt man Gott oft die Schuld in die Schuhe und geht oft einen Schritt zu weit. Also diese Umstände, dass jetzt hier die Karawane zufällig vorbeikommt und zufällig kaufen die auch noch Sklaven und zufällig haben sie ihren Bruder hier in dieser Zisterne sitzen. Also darauf wollen wir uns nicht verlassen, sondern wir wollen fragen, was hat denn Gott vor? Ja, und das ist manchmal ganz schön schwierig, diesen Weg herauszufinden. Herauszufinden, wie finde ich den Willen Gottes für mein Leben? Vielleicht machen wir da auch mal eine Session drüber. Die Bibelcoach-Session, wie finde ich denn den Willen Gottes? Weil da gibt es auch viel. Aber jetzt sind wir hier im Text, wollen uns nicht ablenken lassen. Denn es geht hier los. Als Ruben nun zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ja, letztes Mal gemacht, vielleicht hast du da ja nochmal nachgedacht. Zu welcher Erkenntnis bist du da gekommen? Was wollte der Ruben mit dem Josef? Wie wollte er ihn seinem Bruder zurückbringen? Wie wollte er seine Brüder schützen oder wollte er sie nicht ausspielen? Wollte er das nicht etwa zu seinem eigenen Zweck, naja, ich sag mal, nutzen, um wieder an die erste Stelle, die Pole Position, die Führungsposition in der Familie zu übernehmen? War das doch sein Ansinnen? Und jetzt sieht er diese Chance weg. Und er sieht, dass das Handeln, sein sündiges Handeln, sein böses Handeln, sie haben es alle entschieden, dass sie ihn umbringen wollen. Nur er hat das dann nochmal ein bisschen, naja, aus... Ich meine, falschen Motiven noch mal ein bisschen hinausgeschoben, noch mal ein bisschen verändert. Aber das macht es nicht besser. Zufällig kam also eine Karawane vorbei. Ich musste bei der Vorbereitung an eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte denken. Die Apostelgeschichte kommt ja nach den Evangelien. Das ist ja ein ganz spannendes Buch, in dem so uns erklärt wird, wie die Gemeinde entstanden ist, nachdem Jesus im Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist dann auf die Erde geschickt hat. Dann wird erklärt, wie sich das denn dann mit den Gemeinden so zugetragen hat. Und da gibt es einen interessanten Vers. Da gibt es nämlich auch so eine Situation, die so wunderbar schön aussieht. Und zwar ist das in Apostelgeschichte 27. Da musste ich einfach dran denken. Und das ist vielleicht auch wieder Bibelcoach-Tipp. Die Bibel hängt zusammen. Die Bibel besteht aus 70 Büchern. Warum ich 70 sage, das werde ich irgendwann mal erklären. Haben wir jetzt keine Zeit dazu. Stellen wir kurz zurück. 70 Bücher, das sind aber Bücher, die zusammenhängen. Die Bibel zitiert sich selber immer wieder. Das ist ein riesengroßes Netzwerk. Es sind nicht einzelne Bücher. Es ist ein großes Buch, das in diesen 70 Büchern beschrieben wird. Und es ist interessant, dass man diese Verbindungen hier hin und her schlagen kann. Und genau darum geht's. Das wollen wir tun. Wir wollen diese Verbindungen finden. Und diese Verbindung hier jetzt, dass da zufällig eine Karawane kommt, das lese ich da in Apostelgeschichte 27. Da geht es um die Reise des Paulus nach Rom. Er ist also gefangen. Er wird ausgepeitscht und sagt dabei, ich bin römischer Staatsbürger und niemand darf einen römischen Staatsbürger auspeitschen. Dann kriegen die ganz große Schwierigkeiten. Und er beruft sich auf den Kaiser und er sagt, er möchte sich beim Kaiser beschweren. So, die kurze Story. Und jetzt kommt dann, wird er nach Rom gefahren. Und es ging ja früher mit dem Schiff und da, naja, laufen die jetzt auf eine ziemlich brisante Situation zu. Und da heißt es in Vers 9, da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangten und dort überwintern könnten. War ein schönerer Hafen, war einfach netter und sie wollten da nicht überwintern. Im Winter übers Mittelmeer mit diesen Schiffen zu fahren, war keine gute Idee. Warum lese ich das jetzt? Jetzt kommt's nämlich. Und dann heißt es, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren nähe an Kreta vorbei. Oh ja. Ach, alles top, alles perfekt. Es hat sich so schön entwickelt. Ja, da hat doch sogar Gott geredet. Jetzt haben wir sogar, wir wollen in die Reise, wir wissen nicht, ob wir es machen können. Und danach kommen sie alle nur noch mit dem nackten Leben vorbei. Das Schiff, Ladung, alles zerstört. Sie landen dann auf einer Insel, schiffbrüchig, und werden dann von den Inselbewohnern aufgenommen. Also das zum Thema, oh, es war doch alles so wunderbar. Passen wir da auf. Wie kann man davor gefeit sein, solche Fehler vielleicht zu machen? Ja, das eine ist sicher, sich in der Bibel auszukennen, gute Ratgeber zu haben, auch im Gebet mit Gott das zu bewegen, das zu besprechen, was denn da vielleicht dran ist. Das ist so. Mal noch eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Jetzt kommt hier der Ruben weiter und mit dem müssen wir uns noch ein bisschen beschäftigen, weil plötzlich zerreißt er nämlich hier seine Kleider und merkt plötzlich, dass seine Schuld Folgen hat, die er nicht mehr unter Kontrolle hat. Wir merken, das Gift der Sünde, das Gift des Hasses fängt an beim Ruben zu wirken. Er kann es nicht mehr aufhalten. Rache hat noch nie jemand befriedigt. Sich zu rächen, jemanden zu hassen, war noch nie ein gutes Gefühl. Ja, das fühlt sich vielleicht im ersten Augenblick gut an. Aber es ist ein Gift, was man schluckt. Es ist etwas, was einen selber zerstört. Und da muss man so arg aufpassen. Auf sein eigenes Herz. Der Ruben, der zerreißt jetzt hier seine Kleider. Der kehrt zu seinen Brüdern zurück. Komisch, er wollte da allein zu der Zisterne. Wenn wir das genau lesen, er kam zur Zisterne und war nicht bei den Brüdern. Die war also ein bisschen außerhalb. Er ist also hin, ohne dass die Brüder das wussten. Seltsam, warum macht man das nur? Warum geht man da ganz alleine dahin und schaut, ob er noch da ist? Nachdem er vorher den Plan hatte, ihn zu seinem Vater zu bringen. Ja klar, das war der Plan. Und die Motive, darüber haben wir uns unterhalten. Der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Und jetzt sieht jemand seine Verlorenheit, es sieht aber keinen Ausweg mehr. Er sieht Ehrlichkeit und Vergebung nicht als Ausweg. Man kann es vielleicht so zusammenfassen. Der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt dir alles. Das habe ich so oft schon erlebt. Der Teufel verspricht dir viel. Er verspricht viel. Er verspricht das schnelle Glück. Er verspricht die schnelle Befriedigung. Er verspricht den schnellen Erfolg. Ach, jeder betrügt doch, jeder bescheißt doch hier mal, jeder macht doch das, jeder hat schon mal was geklaut, jeder ist da mal unehrlich, jeder nimmt das mit. Oh, mach, du hast den schnellen Erfolg, gibt wenig und nimmt dir am Ende alles. Das lesen wir durch die Bibel durch, können wir sehen, wer sich diesen Mächten hingegeben hat und keine Lösung dafür gefunden hat, nämlich Vergebung, Erlösung, darum geht es ja hier in unserem Text, der muss scheitern. Die Lüge wächst und wächst und wächst und braucht also jetzt immer mehr Platz. Das Drama entfaltet sich vor unseren Augen. Und ja, klar, irgendwie müssen sie jetzt diesen Widerspruch in ihrem Leben irgendwie ja wieder gut machen. Wenn wir uns den Ruben jetzt nochmal genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass das wahrscheinlich seine letzte Chance war, umzukehren. Das Ganze nochmal klarzustellen, vielleicht hinterherzulaufen, die Karawane einzuholen, seinen Bruder wieder zu befreien. Er hätte sagen können, ich mache jetzt nicht mehr mit. Das ging zu weit. Das können wir nicht tun. Wir können nicht unseren eigenen Bruder verkaufen. Aber er reagiert nicht. Er leidet nur unter seiner Schuld. Ach, was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich denn jetzt zu meinem Vater gehen? Das ist das Verhängnisvolle der Sünde. Sie wächst und wächst und wächst und sie bleibt nicht allein. Und jeder, der lügt und betrügt, der muss es immer wieder tun. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, wer lügt, braucht zwei Gedächtnisse. Ist ja das, was die Polizei oder ich sag mal Staatsanwalt oder so ein Richter herausfinden. Dass wenn man eine gelogene Geschichte hat, dann muss man die sich ja komplett ausdenken. Und je mehr man gefragt wird, umso schwerer wird es da, eine logische Darstellung zu präsentieren. Wenn man die Wahrheit sagt, braucht man sich nicht verstellen. Man kann die Wahrheit auf ganz verschiedene Weisen immer wieder wiederholen. Es bleibt immer wieder die Wahrheit. Wenn ich aber lüge, muss ich ständig aufpassen, dass ich nicht irgendwo einen Widerspruch drin habe. So ist es, die Lüge wächst. Am Anfang hatte der Ruben das noch alles vermeintlich in der Hand. Er hatte alles im Griff. Aber jetzt ist es außer Kontrolle. Er kann nicht mehr weiter. Jetzt ist es außer Kontrolle. Er weiß jetzt nicht mehr, was los ist. Und jetzt stellt er eine ganz wichtige Frage. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Wer kann ihm denn diese Frage beantworten? Ist doch sicher heute auch noch so. Wenn das jemand fragt, wer kann denn sowas noch beantworten? Wer hilft denn bei sowas noch? Kann ich darauf eine Antwort geben? Viele, viele Jahre später gibt David darauf eine Antwort. Eine wunderschöne Antwort. Denn er hatte ja Ähnliches erlebt. Der David hatte als König, das kann man nachlesen, im 2. Samuel 11, das ist eine Geschichte, wo David zu Hause bleibt, während seine Kriegsleute in den Krieg ziehen, und er hat so ein bisschen einen Schlendrian. Schläft lang aus, hat nichts mehr zu tun, läuft spazieren auf dem Dach und sieht dann gegenüber auf dem Dach eine nackte Frau, die Bathseba, die sich da gerade wäscht. Und naja, dann geht's relativ schnell, er holt sie rüber, er geht mit ihr ins Bett, die Frau wird schwanger, er will das vertuschen, er lässt ihren Mann umbringen, er lässt es erstmal so darstellen, als wäre er nicht der Vater, sondern der Mann, das funktioniert aber nicht. Und dann lässt er diesen Mann, der eigentlich treu für ihn kämpft, ist einer seiner Soldaten, der sein Leben für den König lässt, wird von diesem König um sein Leben gebracht und um seine Frau gebracht. Und mit dieser Schuld muss dann der David leben. Und damit geht dann David auch um in verschiedenen Psalmen. Wir können mal einen Psalm lesen. Im Psalm 139 kommt genau diese Frage auf. Psalm 139. Die Frage, die hier der Ruben hat. Und er stellt sie nicht dem Richtigen. Er stellt sie nur sich selber. Es ist niemand da. Er will eigentlich gar keine Antwort. Er macht sich nicht auf die Suche nach einer Lösung. Psalm 139, Vers 7, da heißt es: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Sagt der David, was soll ich denn tun? Wo soll ich denn hin mit meiner Schuld? Ich kann nur zu Gott kommen. Nur bei Gott finde ich Erlösung und Vergebung meiner Schuld. Da muss ich hin. Da musst du hin, da muss ich hin. Mit meinem Versagen, mit meiner Schuld. Wohin sollen wir gehen? Die Jünger fragen das auch mal. Sagt doch Jesus, sag mal, wollt ihr eigentlich auch weggehen? Und dann sagen seine Jünger, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Boah, ganz starke Aussage. Geht da nochmal weiter, kann man sich dann auch nochmal anschauen. Im Psalm 32 ist was Ähnliches. Da schreibt jetzt der David, wie denn diese Schuld an ihm genagt hat. Und da heißt es, Vers 2, wir fangen mal bei Vers 1 an, komm. Glücklich, wem die Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Boah, dem geht's gut. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Super, klasse, derjenige, dem die Sünde vergeben ist. Vers 2, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, nämlich seine Schuld verschwiegen hat, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in der Sommerglut. Da tat ich dir kund meine Sünde und bedeckte meine Schuld nicht zu. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist die Lösung, die später in der Bibel dargestellt wird, die dann auch im Neuen Testament auch nochmal ganz anders dargestellt wird, dass Jesus gekommen ist und diese Schuld bezahlt hat. Wahnsinn. Aber wo soll ich denn jetzt hingehen? Wo soll ich mit meiner Schuld hin? Und er macht keinen reinen Tisch. Sehen wir jetzt, wie es weitergeht. Aber das ist die Botschaft hier, die wir herauslesen können. Aus dieser Frage, wohin soll ich gehen? Ja, wo soll denn ich hingehen? Geh zum Nächsten und entschuldige dich. Ja, das ist wichtig. Das war auch da klar Schiff machen. Aber bei Gott haben wir doch auch Schuld. Wir sind doch schuldig vor Gott geworden. Wir haben doch auch seine Gebote übertreten. Und hier sehen wir, da verzweifelt jemand. Aber er verzweifelt nicht, weil es keine Lösung gibt, sondern weil er keine Lösung will. Weil die Entscheidungen, die er getroffen hat, ihn jetzt zerfressen. Ja, und die Brüder müssen mit diesen zerfallenen Gebeinen, sage ich jetzt mal, lange noch leben. Denn jetzt geht's weiter. Jetzt kommen sie mit der nächsten Lösung. Jetzt müssen sie nicht nur, ich sag mal, ermordet. Ja, sie haben ihren Bruder verkauft, was wohl in die gleiche Kategorie der Schuld fällt. Sie haben gelogen, sie haben ihn betrogen. Und jetzt müssen sie auch noch diese Schuld zudecken. Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Jetzt packen sie, jetzt geht's los, zerreißen sie diesen Leibrock, tun so, als wäre das in einem Kampf vielleicht passiert. Die nächste Lüge kommt sofort, es geht sofort weiter, die Kreise werden immer größer. Es passiert immer mehr. Es kommt immer mehr dazu. Immer mehr Schuld kommt hier drauf, obendrauf. Jetzt brauchen sie Lösungen. müssen sie ihre Schuld zudecken. Und wieder muss ein Ziegenbock sterben. Ist ganz interessant, dass jetzt hier ein Ziegenbock sterben muss. Und genauso wie der Jakob seinen Vater, den Isaak, betrogen hat, nämlich mit einem Ziegenbock, das kannst du auch nachlesen, blätter mal ein bisschen davor, als er dieses Erstgeburtsrecht von seinem Vater oder von seinem Bruder klaut, genauso wird er jetzt auch mit einem Ziegenbock betrogen. Er war ein Betrüger und jetzt wird er auch betrogen. Und es dauert lange, lange, bis er wieder dahin kommt, dass er wieder Gott vertraut. Aber das ist das Ziel. Da geht's hin. Das sehen wir gleich nach einem nächsten Vers nochmal. Wir sehen jetzt auch, dass die Zeit der großen Sprüche und des Spottes und der Lästerung und der guten Ideen langsam zur Neige geht. Jetzt müssen sie aktiv werden. Jetzt müssen sie ihr Tun vertuschen. Und das tun sie jetzt mit diesem Leibrock, den sie so unglaublich hassen. Und jetzt wird es interessant in Vers 32. Da müssen wir nochmal kurz zurückblättern, denn wir müssen mal schauen, welchen Plan hatten sie denn? Sie hatten den Plan in Vers 19. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer, der Baal Chalom. So kommt nun und lasst ihn uns erschlagen und in die Zisterne werfen. So weit waren sie jetzt schon. Okay, Klammer auf und ihn in die Sklaverei verkaufen. Klammer zu. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Sie wollen das sagen. Ach, tatsächlich, ja, das war mal der Plan. Jetzt gibt es aber keinen, der das tut. Denn wenn wir jetzt hier lesen, jetzt nehmen sie den Leibrock, tauchen ihn in das Blut, zerreißen ihn und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Es gab jetzt keinen, der gesagt hat, ja klar, mach ich. Die Zeit der dummen Sprüche ist vorbei. Der Großtuerei, der, ja, ja, komm, wir verkaufen ihn, ja, komm, wir erschlagen ihn. Ja, im Zorn, im Neid, in der Gruppe ist das kein Problem. Aber jetzt geht's drum, wer sagt's denn jetzt dem Papa? Wer geht hin und sagt's ihm? Wer bringt ihm den Leibrock? Naja, und sie nehmen irgendeinen Diener wahrscheinlich, irgendjemand schicken sie jetzt dahin und sagen, du, geh mal nach Hause und das ist die Story, die du da sagen sollst. Keiner traut sich mehr. Und es tötet den Nächsten. Sie sind tot, moralisch tot. Josef ist weg, er ist tot. Sie gehen davon aus, dass er tot ist, das lesen wir in den späteren Kapiteln. Und jetzt wirkt das Gift weiter, der nächste Todesfall kommt. Jetzt stirbt ihr Vater. Er stirbt nicht wirklich, er stirbt psychisch, er stirbt als Person. Er geht kaputt, es zerstört ihn. Das hatten sie jetzt nicht mehr in der Hand. Sagen, lass das doch mal prüfen und er tut das dann auch. Der Leibrock meines Sohnes, sagt er in Vers 33. Das ist der Leibrock meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen. Zerrissen ist Josef. Ja, er wurde zerrissen. Der Leibrock wurde zerrissen. Sie haben Josef zerrissen. Jakob zerreißt jetzt hier sein Kleid selbst aus Trauer. Es war ein Zeichen der tiefsten Trauer, dass er nur noch mit einem Sack sich angezogen hat. Um jedem zu zeigen, ich trauere furchtbar. Viele, viele Tage trauert er und sie haben den Nächsten umgebracht. Und er kommt zur richtigen Schlussfolgerung. Sagen, schau mal, das haben wir gefunden, ist das nicht von deinem Sohn? Der Plan war, ihm zu sagen, dass es ein böses Tier war, er findet das selber raus. Und wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal festgestellt, er hat recht, ein böses Tier hat ihn gefressen, eine Bestie, eine ganze Horde von Bestien. Seine Bestien, es sind seine Söhne, bei denen er viel, viel, viel falsch gemacht hat. Es ist interessant, dass wenn wir das jetzt sehen, wie diese Zerstörung funktioniert, wie sie abläuft hier, dass sie nicht besser wird. 17 Jahre später, wenn wir mal fast forward, ein bisschen vorspulen, in Kapitel 45, Vers 25, da müssen sie es ihrem Vater sagen. Es kommt der Tag. Es kommt die Zeit, wo die Brüder zu ihrem Vater gehen müssen und sagen müssen, Josef lebt. Wir haben ihn verkauft. Wir wollten ihn erschlagen, aber wir haben ihn als Sklave verkauft. Der Tag kommt, an dem sie es ihrem Vater sagen müssen. Und bis zu diesem Tag lässt sie auch diese Situation hier nicht los. Wenn sie dann später einmal vor ihrem Bruder stehen, ohne es zu wissen, dass es ist, sprechen sie untereinander. Oh, wisst ihr noch, wie er uns angefleht hat, wie er uns angebettelt hat, uns ihn nicht zu verkaufen, ihn freizulassen, es nicht zu tun. Das hat jeder mit sich rumgetragen. Diese Schuld wurden sie nicht mehr los. Wir haben das vorhin als Gift bezeichnet. Das wirkt jetzt lang. Und er trauert, und das ist auch verständlich, in der Situation, in der er war. Und dann ist Vers 35, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Boah. Oh ja, jetzt kommen sie. Was sagen sie denn da? Auf der einen Seite ist es sehr brutal. Also seine Söhne und seine Töchter übrigens. Er hat also mehrere Töchter. Ich glaube, ich habe einmal in einem Podcast gesagt, dass er 2 Töchter hat. Oder dass er mindestens 2 hatte. Er hatte also auf jeden Fall mehr. Hier steht, er hatte und alle seine Töchter, also waren es auf jeden Fall mehrere. Und alle seine Söhne machten sich auf, ihn zu trösten. Ja, 10 von diesen Söhnen waren Lügner, waren Betrüger. Auf so einen Trost kann man wirklich pfeifen. Was haben denn die ihm gesagt? Merkt ihr, wie die Lüge jetzt nicht nur ihre Auswirkungen hat, sondern die nächste Lüge braucht? Wie man versucht, das irgendwie zu erklären, jemand versucht zu helfen, für dessen Leid man selber verantwortlich ist? Das ist so krass hier. Und nochmal, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber der Mose macht das ganz bewusst, denn es geht darum, genau diese Familie zu retten. Die sind so verdorben, die sind so tief im Schlamassel, die sind so tief verstrickt in Mord, in Sklaverei, in Sklavenverkauf, in Lug und Betrug, sogar gegen die eigene Familie. Das ist Wahnsinn. Und Gott erklärt das und sagt, daraus mache ich was, daraus mache ich was. Denn ich bin der allmächtige Gott, ich kann daraus etwas machen. Was wir auch hier sehen, ist ein biblisches Prinzip, das ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Wir können nämlich uns für die Sünde entscheiden. Wir können uns die Sünde aussuchen, nicht die Konsequenz. Das merkt der Ruben hier. Das merken die anderen 9 seiner Brüder. Die merken das alle. Du kannst dich entscheiden zu sündigen. Du kannst dich nicht entscheiden, welche Folge diese Sünde hat. Und das ist in jedem Leben so. Ich kann mich entscheiden zu lügen. Ich kann mich entscheiden, unehrlich zu sein. Ich kann mich entscheiden, die Ehe zu brechen. Ich kann mich entscheiden dazu, irgendetwas zu tun, was das als Folgen hat. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das wissen. Das ist so gefährlich. Und die Lüge kommt so klein, so scheinheilig daher. Wie im Garten Eden. Wie bei der Versuchung Jesu, mach doch so ein paar Steine zu Brot. Mensch, komm, ich gebe dir hier diese ganzen Weltreiche. Bete mich einfach an. Oder ess doch von dieser Frucht. Ach, liebe Zeit, Gott, wenn ich so klein sein, sind das die kleinen Dinge? Ist Gott so kleinlich? Nein, Gott ist nicht kleinlich. Gott weiß, was die Folge ist. Das hatten wir im letzten Podcast. Und jetzt sehen wir es hier, dass wie die Sünde jetzt ihre Blüten, ihre giftigen Blüten treibt und immer mehr werden hier hineingezogen. Auch diese Töchter, die ja von nichts wissen, merken jetzt, dass sie ihren Vater nicht mehr trösten können, dass das nichts bringt, dass er sich auch nicht trösten lässt. Er weigert sich. Und das ist eine ganz gefährliche Haltung auch. Sich zu weigern, ja, also von diesen Brüdern braucht man sich nicht trösten lassen. Aber sich zu weigern, sich trösten zu lassen, in Trauer, in Schmerz, in Verletzungen auch stecken zu bleiben, ist auch gefährlich. Und es ist gut, wenn man jemanden hat, der einem da raushilft. Und das hoffe ich, dass du das hast. Also wenn du vielleicht in einer Situation steckst, die sehr, sehr notvoll für dich ist. Schlimme Dinge vielleicht in einem Leben erlebt, dass andere Menschen dir Leid zugefügt haben. Vielleicht einen Verlust von lieben Menschen erlebt. Vielleicht selber eine schwierige Lebensentwicklung gehabt. Vielleicht auch dumme Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht drin stecken bleiben. Das ist auch eine Botschaft hier aus dem Josef. Denn der Josef bleibt da nicht drin stecken. Das können wir lernen. Er ist da uns ein Vorbild. So wie Jesus uns auch ein Vorbild sein soll. Dass man da nicht drin bleibt, sondern dass man auch Dinge abgibt. Und manchmal muss man, so habe ich das in meinem Leben auch gemacht, manchmal muss man manche Dinge einfach in eine Klammer setzen, einfach in eine Kiste packen und sagen, Herr Jesus, lieber Vater, das lege ich dir jetzt hin. Und das ist mein Leben. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich möchte aber nicht drin stecken bleiben. Ich möchte nicht, dass es mich zerstört. Ich möchte nicht, dass ich an den Folgen dieser Sünden kaputt gehe. Oder diese Handlungen, die dir jemand zugefügt hat. Und wir sehen auch eins, die Brüder leiden mehr unter der Schuld, unter den Folgen der Schuld, als der Josef. Denn beim Josef heißt es dann, Gott war mit ihm. Das werden wir das übernächste Mal oder überübernächste Mal erstmal lesen. Das ist der Unterschied, nämlich Gott war mit Josef. Und mit den Brüdern war er nicht mehr. Aber er hat einen Plan mit ihnen, weil er sie erretten will. Genauso mit dir und mit mir. Bis dahin. Nächstes Mal, wenn wir weiterlesen, lesen wir in Kapitel 38 weiter. Und da wollen wir ja das ganze Kapitel 38 auf einmal durchziehen. Vielleicht brauchen wir 2 Mal, weiß ich noch nicht so genau. Muss ja selber erstmal noch mal ein bisschen lesen und mich noch mal damit auseinandersetzen. Aber dann geht's weiter in 1. Mose 38. Lies das. Schau dir an, welche Menschen sind involviert. Welche Entwicklungen nehmen Menschen? Welche Entscheidungen treffen Menschen? Und was können wir daraus für uns lernen? Ist tricky. Kapitel 38 ist tricky und da strauchle ich auch so ein bisschen damit und muss noch ein bisschen damit kämpfen. Aber wir sind ja hier beim Coaching. Wir wollen ja was trainieren. Wir können uns ja mal anstrengen und mal gucken, was wir denn da rausbekommen. Warum machen wir das? Ja, weil in der Bibel steht, selig der liest und die, die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.